Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamza.
Hat sich schon immer dorthin gezogen?
Das war Zufall, also reiner Zufall. Also das hat sich gerade ergeben und der Kontakt kam dazu und der Präsident von den Vikings, der Karl Wurm, der das ja seit, glaube ich, 94 macht, ist absolut genial, um Leute zu begeistern für die Sache, hinter der er steht und Leute an sich zu binden und mit ins Boot zu holen. Und das war halt irrsinnig nett. Und vor allem auch jetzt noch der permanente Kontakt mit jungen Sportlern ist halt sehr lustig. Obwohl du jetzt gerade im Bodybuilding-Bereich, wo ich ja kaum Kontakt habe, mich immer frage, was machen die Social Media, die Filme, das hat mehr damit zu tun, sich selbst beim Training zu filmen, als zu trainieren, atemberaubend, aber ja.
Aber selber gespielt hast du American Football nie, oder?
Nein, es wäre mir viel zu hart gewesen. Also wenn ich immer mit meinen künstlich auftrainierten Muskeln da gegen die Typen gelaufen wäre, das hätte ich nicht überlebt. Ich habe ein Benefizspiel organisiert, damals in Fishermend, wo ich auch gespielt habe. Also falsch, wo ich über den Platz gelaufen bin, da habe ich einen Hit bekommen von einem, der also damals gespielt hat und das war so wie ein Peitschenschlag-Syndrom. Also ich habe gedacht, das geht der Hals-Nacken-Bereich. Ich glaube, 3 Wochen wie nach einem Frontalunfall mit dem Auto wehgetan. Und da sind wir froh, dass wir das auslassen haben.
Du hast es bereits angesprochen, du bist bei den Dacia Vienna Vikings. Das ist in Österreich nicht irgendein Verein, vermutlich die, vor allem über die letzten Jahrzehnte betrachtet, die größte Marke im österreichischen American Football. Erst in den letzten 10 bis 15 Jahren haben sie die Swaco Tyrolean Raiders zur zweiten großen Macht entwickelt. Und du bist bei den Vikings seit 1995 für Sponsoring und Eventmarketing verantwortlich. Was sind da deine exakten Aufgaben?
Prinzipiell geht es darum, Sponsoren zu finden. 1995 haben wir noch unsere Heimstätte auf der Schmelz oben gehabt und haben im Schnitt vor 100 bis 150 meist Eltern Football gespielt. Das war natürlich, Ausnahme war die Austrian Bowl, die hat damals in Schwechat-Rannersdorf stattgefunden und da kamen 600 Leute und da war schon jeder irrsinnig stolz, dass da so viele Leute sind. Und es hat dann begonnen durch eine gewisse Dynamik. Ich habe Sponsoren gefunden, es hat sich entwickelt und Anfang der 2000er Jahre kamen wir international sehr weit und erstmals in ein Semifinale, in ein Finale und hatten diese Finalspiele damals auf der Hohen Warte und die war damals knallvoll. Also das werden sicher 5000 Leute gewesen sein, davon waren 3000 Leute, die noch nie ein Footballspiel gesehen haben, nur dort Österreich gegen Deutschland so im Endeffekt gespielt um den Titel. Und diese Europol, die wir 5-mal gewonnen haben, damit sind wir auch Rekordsieger. Europol ist so ähnlich wie Champions League im Fußball. Das war was, also das hat jeden hinter den Ofen hervorgeholt. Das haben wir so oft, sprich 5-mal gewonnen, dann waren wir 15-mal Staatsmeister und dann ist die Sache insofern abgeflaut. Das ist halt nicht mehr interessant war. Es war dann 2014 eine Europameisterschaft in Wien, Finale Österreich gegen Deutschland, 28.000 Zuschauer im Happelstadion. Wir verlieren in der zweiten Overtime wegen Schiedsrichterentscheidungen, die es bis dato bei uns nicht gegeben hat. Aber eh selber schuld, weil wenn der Schiedsrichter sagt, extensives Feiern nach dem Touchdown nicht erwünscht und du machst das dann noch einmal, dann bist du halt selber schuld. Und das war für Football eine Katastrophe, dieses Spiel. Am Standard online haben dort, glaube ich, über 1000 Leute reingeschrieben, 99% von denen waren noch nie bei einem Footballspiel, die gesagt haben, das war grenzgenial, Stimmung gut, Spiel gut. Und dann waren sie so enttäuscht, dass Schiedsrichter ein Spiel töten können, obwohl das in anderen Sportarten auch sehr leicht geht. Und die waren richtig desillusioniert und traurig und also das hat mehr geschadet, dieses Finale knapp zu verlieren, als wenn wir um einen dritten Platz gespielt hätten. Wir haben dann 14 Tage später auf der Hohen Warte in der Europol im Halbfinale gegen Dresden gespielt, gegen einen deutschen Vizemeister. Da war nicht ein Zuschauer mehr. Also das war so desillusionierend für viele Leute, obwohl sie es ganz toll gefunden haben, aber der Ausgang und die Schiedsrichter und das war Wahnsinn. Also die waren nicht wirklich darauf vorbereitet, was ihnen dort blühen kann, in welche Richtung so ein Spiel gehen kann.
Wobei, das Phänomen ist, glaube ich, nicht nur bei Fußball, da sind bei Großereignissen jeder Österreicher mit dabei ist. Wenn es dann aber wieder zum Alltag und der Anfangszeiger retour geht, merkt man halt am Zuschauerausschlag leider
relativ. Ja, es ist halt Österreich relativ klein und es gibt wenige Sportarten, wo mehr als 2 bis 3 Mannschaften Meister werden können. Und ja, das ist halt nicht so einfach. Und deshalb spielt man halt gerne in internationalen Bewerben. Diese Europol hat sich dann auch aufgelöst, weil dann auf einmal die Deutschen mit 15 Amerikanern da gestanden sind, während wir in Österreich eine Regelung hatten, in der Liga nur mit 2 bis 3 Amerikanern spielen zu dürfen. Da haben wir gesagt, Freunde, sorry, wir werden jetzt nicht 10 Amerikaner holen für 4 internationale Spiele. Und haben den Deutschen gesagt, wenn wir mitspielen, dann müsst ihr runtergehen oder dann dürfen halt nur 2 bis 3 Amerikaner spielen. Dann haben die gesagt, dann sind sie nicht spielfähig. Und damit hat sich das halt alles aufgelöst, weil die Deutschen halt auch in dieser Sportart halt mit einer gewissen Großmannssucht mit Geld um sich so lange geworfen haben, solange ein großer Sponsor da war, wenn der weg war, haben sie den Laden zugemacht. Sie Hamburg Blue Devils, die das Bauerhaus in Europa waren, die haben, glaube ich, 3 Konkurse hingelegt. Also das ist halt ein bisschen schwer, also dieses Kräfteverhältnis war ein sehr ungleiches und daher sind diese internationalen Bewerbe in den letzten Jahren komplett ausgelaufen und uninteressant geworden.
Sponsoring, für das bist du verantwortlich bei den Vikings, wie viel Prozent macht das aus vom Budget?
Es ist ja so, die Vikings bestehen eigentlich so aus knapp 700 aktiven Cheerleader wie Spieler, die alle Mitgliedsbeitrag zahlen. Bei uns sind die Mitgliedsbeiträge ein ganz, ganz großer Budgetposten. Ich könnte dir jetzt nicht genau sagen, wie prozentuell sich das verteilt, aber fast nur bei 700 Leuten mal im Schnitt 300 Euro, da kommt eine Menge zusammen. Und es ist natürlich in den letzten Jahren immer besser geworden, also dadurch, dass der ORF immer mehr Spiele live überträgt und wir auch mehr in den Medien zu sehen sind, steigt der Werbewert und zieht natürlich auch mehr Sponsoren an. Also im Verhältnis Österreich ist klein, aber die Summen werden auch langsam ein bisschen höher. Das entwickelt sich halt langsam. Ja, das ist nicht einfach, weil du trittst in Wahrheit gegen 100.000 andere Sportarten an.
Wir kennen alle die klassischen Flächen im Sponsoring wie Trikot, Bande. Was kann man bei den Vikings abseits von diesen klassischen Flächen als Sponsor buchen?
Das Interessante bei Football ist, ohne es zu wissen, hat man Football vor 150 Jahren mit sehr viel Unterbrechung erfunden. Und dann in diesem Spiel gibt es sehr, sehr viele Unterbrechungen. Nach jedem Spielzug hast du ja 30, 40 Sekunden oft Zeit, bis der Ball wieder ins Spiel kommt. Da kannst du halt wahnsinnig viele Dinge tun. Wir spielen zum Beispiel Musik ein, Sponsoren können ihre Message rüberbekommen. Der Riesenvorteil auch beim Football ist, dass es keine Hooligans, keine asozialen Elemente. Football, das Publikum ist ein Familiensport. Die Fans sitzen untereinander, feiern ihre Mannschaft an, also äußern sich aber nicht negativ über die andere Mannschaft. Und wenn jemand verletzt ist, am Feld liegt, steht das ganze Stadion auf und applaudiert, bis der draußen ist. Aber nicht in der Hoffnung, dass der stirbt, sondern in der Hoffnung, dass der bald wieder gesund ist. Das ist etwas. In diesem friedlichen und fröhlichen Partyumfeld lassen sich natürlich Werbebotschaften ganz anders transportieren, als wenn ein Stadion jetzt gerade den Schiedsrichter umbringen will. Was willst du den Leuten dort jetzt kommunizieren? Beruhigungstabletten vielleicht, ja, okay. Aber es ist jetzt sehr schwer. Also diese Sportart ist schon sehr, sehr gut geeignet und man kann viele Dinge tun, die in anderen Sportarten nicht möglich ist. Zum Beispiel hat einmal der Rugbyverband vor Ewigkeiten einmal an den Herrn Wurm und mich die Frage herangetragen, ob wir in einem Vermarktungskonzept schreiben können. Und wir sind eigentlich daran gescheitert, dass du darfst keine Musik spielen, du darfst das nicht. Also habe ich gesagt, Kinder, da bleibt es alles Tradition. Ich gesagt, wenn das alles Tradition ist, dann werdet ihr traditionell leider, wie es halt so ist, vor relativ wenig Leuten spielen. Du musst heute, das muss ein Teil der Show sein. Sport ist wichtig, aber es muss schon rundherum sein. Es hat die Gastronomie damit zu tun. Es muss ein Wohlfühlerlebnis sein. Ich muss mit meinen Kindern hingehen können und keine Angst haben, dass die auch verschwinden, dass ihnen was passiert. Ich muss Freunde treffen können. Also eben dieses amerikanische Party-Feeling, was bei uns ja ein bisschen schwierig ist, weil die Stadien, halt die Infrastruktur halt nicht so ist, wie man es gerne hätte. Wobei die Hohe Warte hat da also einige Punkte, die sehr gut geeignet sind, dass man Party am Feld feiern kann, hinterm Tor. Da kann man sich ein bisschen ausbreiten. Aber diese Show und dieses Gemeinsame ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und für Sponsoren auch interessant, in vielen anderen Dingen oder bei vielen anderen Möglichkeiten das Publikum anzusprechen, darüber hinausgehend, dass sie am Preis oben sind oder Natürlicherweise Social Media ist immer interessanter geworden, gemeinsame Aktionen. So ein Dacia, ein Low-Budget Videoproduktion vor einigen Jahren gemacht mit einem Spieler und drei Cheerleader, wo der Spieler über den Ball gekickt hat, über die Donau, und drüben stand ein offener Dacia und da ist der Ball oben reingeflogen, was nicht möglich ist, weil die Donau sehr breit ist und der längste Kick in der NFL, glaube ich, 60 Jahre.
Du nimmst unseren Hörern jetzt die Illusion.
Ja, aber das war schon damals so. Dieses Video ging viral und hatte knapp 1 Million, weltweit 1 Million Zugriffe, wo Leute endlos diskutiert haben, ob das möglich ist oder nicht möglich ist. Bis einer auf die Idee kam, das auf Google Maps nachzumessen, zu sagen, das sind 200 Meter Donau, das geht sich nicht aus. Dann gab es einen zweiten Spot, der eigentlich viel interessanter war, wo ein Auto mit einem Fahrer auf einer nassen Oberfläche geschleudert hat und unser Quarterback in diesen Schleudervorgang den Ball durchs Fenster zu einem dahinterstehenden Wide Receiver den Ball geschmissen hat und der ihn gefangen hat. Das haben die ewig probiert, bis das funktioniert hat. Das war kein Trick. Das hat keine 300.000 Zugriffe gehabt. Also, das, was war, ist, funktioniert meistens nicht. Also das ist sehr lustig. Also das war meines Erachtens für jeden Footballer viel spektakulärer als der Kick über die Donau, den es ja nicht geben kann.
Wie sieht es bei den Dacia Vienna Vikings mit dem Thema Digitalisierung aus? Gibt es da Bemühungen, am Stand der Zeit zu sein?
Naja, mittlerweile werden fast wie in allen anderen Sportarten alle Spiele auch live übertragen im Internet. Wenn es jetzt nicht gerade vom ORF übertragen wird, das betrifft die ganze Liga, das geht teilweise schon runter bis in die 5. Liga, wo Mannschaften, die sich neu gründen, beim ersten Testspiel schon live im Internet sind. Das ist heute fast schon Usus. Social Media ist natürlich Facebook ein bisschen ein Problem, weil du wächst nur noch, wenn du zahlst. Also die haben relativ rasch vor einigen Jahren dieses Modell unterbunden. Instagram, das geht sehr gut, also da merken wir stark, dass es wächst. TikTok ist ein bisschen ein Problem, weil du musst ja was extrem Außergewöhnliches, Lustiges bringen. Und das ist halt bei Sportarten, und da sieht man auch die deutsche Bundesliga, denen es hin und wieder gelingt, aber so richtige Bruhaha, wo sie alle am Schenkel klopfen und wo das 1 Million Leute anschauen, ist im Sport ein bisschen schwierig. Da ist es leichter, wenn einer was kann, sich hinzustellen und dort irgendwas zu tun, als Spielszenen oder irgendwas zu nehmen und dort hochzuladen und zu hoffen, dass das wahnsinnig viele Leute bemerken.
Wer kümmert sich bei euch um die Social Media?
Ich meine, ganz, ganz tolle Dame, das ist die Frau Kiki Klepsch, die ist uns vor einigen Jahren aufgefallen, indem sie mit dem Walter Reiterer, der mittlerweile auf Puls 4 die Spiele kommentiert, so eine Online-Football-Show hatte, wo sie moderiert hat. Und diese Dame, die Kiki, die kennt sich halt wahnsinnig gut mit Football aus, also immer schon, zwar mit der NFL. Und ich sage jetzt nicht, dass Fußball leicht ist, da brauchst du auch Sachverständnis, aber eine Frau zu finden, die fesch ist und lustig ist und sie mit Football auskennt, ist in unseren Breiten relativ schwierig. Und die haben wir uns dann sofort zu uns geholt und haben gesagt, du mach uns diesen ganzen Social-Media-Bereich, weil wir brauchen jemanden, A, der sie auskennt und B, der es macht. Und das tut sie eben seit Jahren. Macht sie sehr gut. Und ja, und ich hoffe, sie bleibt noch lange bei uns.
Wie schaut es mit dem Thema E-Sports aus?
Wir haben Spieler gehabt, die dort mitgespielt haben. Da gab es also eine eigene Liga. Das haben wir auch versucht, online zu übertragen. Das hat keine Zugriffe gehabt. Da ist, glaube ich, E-Sports, der Sport Football bei E-Sports in unserem Breiten. Aber wie gesagt, da kenne ich mich ist mit E-Sports. Da bin ich komplett daneben, was nicht verwunderlich ist in meinem Alter. Ich weiß nur, dass das keinen Effekt hat. Also Madden auf genau, PlayStation und so Sachen. Das ist nicht, weil ich meine, ich glaube, sind das nicht eher Fantasy-Spiele, die diese E-Sportler spielen?
Sportspiele sind generell nicht die Umsatztreiber oder die Erlösquellen für E-Sportler an sich. Also die Millionäre gibt es eben, wie von dir angesprochen, in Strategiespielen, Fantasy-Spielen, genau. Rollenspielen. Aber der amerikanische Markt bei Madden ist sicher gegeben.
Aufgrund der Größe des Marktes.
Absolut, und auch aufgrund der Größe der Sportart an sich in dem Land oder auf dem Kontinenten. Ich habe mir gedacht, vielleicht, dass die Vikings versuchen, ihre Bekanntheit in Amerika als eines der geschichtsträchtigsten europäischen Teams eventuell forcieren wollen. Das könnte ein Ansatz sein. Millionär wird man in Kanada mit.
Und ich glaube, dass die Amerikaner jetzt nicht wirklich interessieren, was wir im Football tun. es entsteht dann immer Verwunderung, wieso schauen die so ähnlich aus wie die Minnesota Vikings. Und die meisten Teams haben sich ja vor 30, 40 Jahren hier gegründet von Leuten, die Fans von NFL-Teams waren. Dann gibt es ja die Graz Giants, die Raiders und so weiter. Und das ist für einen Amerikaner, das ist so wie wenn wir in Amerika drüben leben und jemand sagt, geh auf Fußballmatch zuschauen. Ja, tut mir vielleicht mittlerweile das College-Fußball auch gar nicht so schlecht drüben. Aber das ist so etwas, was auch ein Amerikaner, der hier in Europa wohnt, nur mit Abständen oder eher selten tut. Ja.
Du hast vorgesagt, 700 Mitglieder in etwa habt ihr im Verein.
Wobei, entschuldige, Mitglieder sind bei uns aktive. Du kannst bei uns nicht Mitglied werden. Also das sind keine Fans. Bei uns, wir wohnen jetzt, also man stelle sich vor, so wie bei Rapid, da gibt es eine Hauptversammlung und dann kommen tausende Mitglieder, Fans, die dann irgendwie die Richtung des Vereins beginnen mit abstrusen Vorstellungen zu lenken. Das wollen wir nicht tun.
Aber 700 Aktive, dann bleiben wir bei dem Begriff Aktive. Wie viele davon sind im Nachwuchs tätig bei euch und welchen Stellenwert hat der Nachwuchs für?
Der Nachwuchs ist ganz wichtig. Wie viele das jetzt genau sind, auf den, ich weiß nur, dass wir über 30 Nationen bei uns in Ausrüstung haben. Und zwar Kinder, die hier geboren sind, Einwanderer. Sport ist ganz, ganz wichtig, jetzt nicht nur Football, jeder Sport, um Kinder zu integrieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Ausländer in die Gesellschaft mit einzubauen. Und da haben wir riesen, riesen Erfolg und das ist uns ganz wichtig. Generell ist Sport für Jugendliche wahnsinnig wichtig. Vor Jahrzehnten war es noch so, die Kinder konnten sich einigermaßen bewegen, Football haben sie null Ahnung gehabt. Heute kommen Kinder zu Tryouts, die also von PlayStation schon wissen, alle Regeln, wie das funktioniert, aber leider, sie können keine zwei Schritte mehr laufen, weil sie keinen Sport mehr machen oder nur vor dem Computer sitzen. Und ich finde halt, es ist egal, welche Sportart, wenn ein Kind gerne Sport macht, sollte man es ihnen ermöglichen, so früh als möglich, weil wenn eine Bindung an eine Sportart relativ früh erfolgt, dann ist die Chance auch groß, dass es ein sportliches Leben vollbringt, weil mit 40 noch einen ersten Herzinfarkt wird es dann härter, wenn der Arzt sagt, du oder stirb. Und deshalb ist Sport für Kinder wahnsinnig wichtig. Wir haben mit der Ballsportakademie, das ist die Stronach Akademie, die frühere, die die Wiener Austria betreibt, wo wir auch ein Teil davon sind, genauso wie Volleyball, Basketball, da sind also noch einige andere Sportarten dabei. Das sind mittlerweile fast 100 Nachwuchsspieler, die beginnen, glaube ich, mit 15 oder 16 dort, dürfen ein Jahr länger zur Matura brauchen, trainieren fast jeden Vormittag bei uns im Trainingszentrum in der Ravelinstraße und gehen am Nachmittag in die Schule. Und da bekommen wir natürlich Leute raus, die ein Trainingspensum absolvieren wie amerikanischer Nachwuchsspieler. Also ganz, ganz, ganz toll. Und Nachwuchs ist das Allerwichtigste. Aber das ist beim Footballverband in Österreich schon ein ganz wichtiges Thema. Wenn du heute ein Footballteam gründest, gibst du, glaube ich, ein, zwei Jahre Zeit und dann musst du ein Nachwuchsteam haben. Weil sonst geht es gar nicht anders.
Wie schaut bei euch die organisatorische oder die Nachwuchsarbeit im organisatorischen Sinn aus? Gibt es zum Beispiel Coaches oder Mentoren, die die besten Talente intensiver begleiten als den Rest? Oder sonstige Bemühungen, wie ihr euren Nachwuchs zum Besten Österreichs machen könnt?
Bei uns coachen teilweise der Head Coach der Kampfmannschaft beim Nachwuchs, hat auch den Hintergrund, dass seine Kinder im Nachwuchs spielen, dass sehr viele Spieler oder ehemalige Spieler der Kampfmannschaft im Nachwuchs arbeiten. Wir versuchen auch ein stringentes Spielsystem zu haben. Das heißt, die Kinder lernen grosso modo von Beginn an das System zu spielen, das wir dann in der Kampfmannschaft haben, weil Football ja sehr komplex ist und wenn du da mit ganz verschiedenen Dingen kommst und du kannst eben hier nicht so oft trainieren, wie es in Amerika üblich ist. Das heißt, es wird von Anfang an ein Spielsystem den Kindern beigebracht. Und dann wird so gut wie möglich versucht, die dorthin zu trainieren. Natürlich ist dann diese Ballsportakademie die ideale Möglichkeit, wie man einerseits auf einen ganz hohen Level kommt und andererseits auch die Möglichkeit hat, nach Amerika an ein College zu gehen.
Einer, der es zumindest aktuell geschafft hat oder sehr, sehr gut macht, ist der Bernhard Seikowitz, der eurem Nachwuchs entstammt. Parallel dazu ist aus Tirol schon seit einem Jahr davor, also seit zwei Jahren mittlerweile auch der Sandro Platzkummer in New York bei den Giants, zumindest im Practice-Roster, aktiv. Kann man es, oder würdest du als Vikings-Abgeordneter sozusagen sagen, dass der Bernhard Seikowitz wirklich euer bester Nachwuchsstar war? Oder ist er aufgrund anderer, also ist der beste Footballspieler ausgewählt worden oder war es das Gesamtpaket?
Das eins der wichtigsten Punkte war seine Körperlichkeit. Er ist wahnsinnig groß, wahnsinnig stark und war schnell. Er war ja erst im Nachwuchs Quarterback. Man hat ihm ja dann war er bei uns Receiver in der Kampfmannschaft und dann haben sie ihn jetzt in Amerika noch einmal umgedreht. Er ist generell ein toller Athlet und die Amerikaner, das ist halt ein bisschen schwierig. Wir haben zum Beispiel den Bernhard Reimann, der spielt im College. Der ist, glaube ich, heuer sein letztes Jahr. Der hat eine gute Chance, eigentlich, wenn er so weiterspielt, dass er nächstes Jahr im Draft der NFL genommen wird. Für den könnte es leichter sein, weil nämlich diese ganzen Scouts der NFL beobachten ja die Kinder schon von der Highschool an. Ja, die wissen, die haben Statistiken angelegt, wie oft wurde er verletzt, was tut er, was macht er. Wenn jetzt ein Europäer durch dieses Pathfinding-System dort reinkommt, das sind da, glaube ich, 4 Spots, die werden da jedes Jahr vergeben, freuen sie die, nehmen die natürlicherweise die sportlich Besten und dann steht der amerikanische Coach da, der den Amerikaner natürlich immer mehr vertraut, den er seit 10 Jahren irgendwo schon kennt, bevor er einen Österreicher hinlässt. Und das ist halt wahnsinnig schwer. Also dort, wenn du nicht in Amerika schon im College spielst, ist es wirklich hart. Und ich wünsche den Burschen, dass sie wirklich wenn den Platz kommt, hat er im Preseason-Game einen ganz tollen Lauf gehabt, aber in Wahrheit wird der Coach immer sagen, ich nehme mal erst die 3 Amis, die vor dir sind auf der Position und wenn die halt verletzt sind, bist du dran, ja, aber das passiert relativ selten. Das ist wahnsinnig schwer, aber zu sagen jetzt, das war der beste Nachwuchs, ja, auf seiner Position und in seiner Gesamtheit ein Spitzenathlet, ja, aber es gab viele Athleten oder Nachwuchsspieler auf ihren Positionen, die herausragend waren.
Bleiben wir noch kurz beim Nachwuchs und gehen aber weg vom Feld in euer Office, in eure Geschäftsstelle. Wenn einer unserer jungen Hörer sich den Vikings anschließen will und bei euch mitarbeiten will,
welchen Weg empfiehlst du ihm?
Oder ihr? Mitarbeiten in welcher Art und Weise meinst du?
Spieltag, Geschäftsstelle, Social Media,
so,
Sponsoring.
Ja.
Whatever.
Einfach nur bei uns melden, auf dutchervikings.com gehen, da ist der Kontakt vom Office, anrufen, eine E-Mail schreiben. Wir brauchen ständig Leute, gerade für Social Media. Jetzt vor allem, wenn wir dann gleich danach kommen zu diesem neuen Thema, zu dieser europäischen Profiliga, wir müssen auf einmal jetzt Leute aufstocken. Wir kommen ja dann nicht zu Rande mit den Ressourcen, die wir momentan haben. Game-Day-Organisation. Aufbau des Platzes. Also wir brauchen, wenn jemand dabei sein will, nur bitte, wir können nichts zahlen. Ja? Also bis dato waren wir ein reiner Amateurverein, wo die Spieler Mitgliedsbeitrag bezahlt haben. Das wird sich jetzt mit dem Profiteam ein Haucherl ändern, aber noch weit weg von profitabel zu sein. Freiwillige Helfer gerne gesucht. Wir reden über 6 Heimspiele, beziehungsweise Social Media kann man die ganze Zeit machen. Also da sind wir das ganze Jahr im Betrieb, weil im Frühling, Sommer ist normalerweise Kampfmannschaft und im Herbst die Nachwuchsspiele am Plan.
Die Tyrolean Raiders kooperieren mit den Raiders in der NFL, also mit den mittlerweile Las Vegas Raiders, vor Bayern noch Oakland Raiders. Und die haben unlängst ein unfassbares Stadion in Las Vegas eröffnet, ein schwarzer Tempel, wenn man so will, also zumindest ein Football-Tempel. Wie steht's ihr bei den Vikings zu Kooperationen mit NFL-Teams im Allgemeinen und vor allem welche Pros und Kontras siehst du da?
Naja, die Amerikaner sind ja jetzt nicht so, dass sie darauf warten, dass man sie mit ihnen irgendeine Kooperation macht, weil sie ja nicht sehr viel profitieren können davon. Die Raiders waren halt sicher am Anfang sehr attraktiv, weil der Hauptsponsor sind die Swarovskis. Das ist auch in Amerika ein Begriff. Das wird sicher auch mit ein Grund gewesen sein, warum die gesagt haben, ja, ganz nett. Und nur in den letzten Jahren hat man eigentlich auch nicht mehr so viel gehört. Am Anfang wurden die Coaches rüben eingeladen und. Und jetzt ist es eigentlich in den letzten 1-2 Jahren sehr ruhig geworden. Und bei uns war die Kiki Klepsch war auch einmal in Minnesota bei den Vikings. Ist ganz toll und nett empfangen worden, wie das Amerikaner halt immer gerne machen. Nur, ja, schön, aber das man da jetzt, wenn man denen schreiben, schickt es uns, weiß nicht, irgendwas, sagen die sicher nicht. Also, die haben andere Interessen, die sehen das nicht. Also, wenn die die Chance hätten, bei uns Millionen zu verdienen, wäre das wahrscheinlich was anderes.
NFL-Lieblingsteam Minnesota?
Ja, ich habe noch so der Beginn meines Interessens damals in Amerika, wie drüben war, waren halt die Green Bay Packers, Minnesota Vikings eh klar, Dallas Cowboys von früher, San Francisco 49ers, also alles Teams, die jetzt so im Moment die letzten Jahre.
Also Glory Hunter kann man sagen. Ja,
quasi,
plus, genau. Plus die Vikings.
Genau, so ist es.
Alfred, du hast es jetzt schon zweimal angesprochen. Du hast immer von einem Profiteam, von einem neuen Profiteam gesprochen. Ihr werdet in der Saison 2022-23 erstmals an der ELF, das ist die European League of Football, teilnehmen. Was sind eure Ziele in dieser Liga und wie kommt es überhaupt dazu, dass man als Team aus Wien in die ELF eingeladen wird?
Also Österreich ist ein Riesenmarkt für American Football. Also von den Zuschauern her, vom Interesse her, sei es jetzt seit Jahrzehnten über die Spiele, die hier sehr gut besucht stattfinden. Und natürlich auch, Football ist im Fernsehen seit Jahrzehnten ursprünglich vom ORF, dann mittlerweile in den letzten Jahren von Puls 4, die NFL übertragen, sehr gut vertreten und hat sehr gutes, großes Interesse hervorgerufen. Für diesen Investor, der in Deutschland heuer diese Liga ins Leben gerufen hat, ist es natürlich interessant, sich in Hauptstädte in europäische reinzusetzen. Und ja, Wien ist nicht nur eine wunderschöne Stadt, ist ein großer Einzugsbereich und hat mit den Vikings ein funktionierendes System und so wurden wir eingeladen. Aber auch mit dem Nachsatz, wenn es ihr nicht wollt, dann machen wir es selber. Ja? Und als Franchise-Betrieb. Und wir sind natürlich sowieso seit Jahren auf der Suche nach einer Möglichkeit, auf höchstem internationalen Niveau zu spielen. Dieses Team, das da gegründet wird, zusätzlich zu einem normalen Vikings-Team, das in der österreichischen Liga spielt, wird nur international spielen. Also das heißt Barcelona, Warschau, 7 deutsche Städte, Istanbul. Es wird dann bis in den nächsten 3 Jahren auf 24 Teams anwachsen. Es kommt dann noch London, Paris dazu. Es soll Italien noch dazukommen. Das wird eine riesengroße Liga werden, die eben im Kleinen wie die NFL agiert, die zentral vermarktet wird, zentrales Merchandising hat. Also es ist eigentlich für uns wie Ostern und Weihnachten zusammen etwas ganz was Neues, was sehr spannend ist. Und allein wie dieses Gerücht aufkam, dass wir da dabei sein sollen, haben sie über Nacht mehrere hundert Spieler bei uns beworben aus dem Umfeld, weil jeder war bis jetzt gewohnt, Mitgliedsbeitrag zu bezahlen und viel Geld im Football auszugeben, auch für die Auslandsfahrten. Und jetzt wird es das erste Mal eine Möglichkeit geben, ein Taschengeld zu bekommen, die Fahrten bezahlt zu bekommen und die Ausrüstung gestellt zu bekommen.
Das heißt, ihr habt dann ein Team, das in Österreich die Meisterschaft spielt und eines, das in der Europäischen Liga antritt.
Genau, es war bis dato auch immer schon so, wir haben mit einem Team in der zweithöchsten Liga gespielt und mit den Dutcher Vikings in der obersten Liga. Und dieses Team, das in der zweithöchsten Liga spielt, das sind also vermehrte so Nachwuchsspieler mit ein paar arrivierten Spielern, werden hochgezogen in die österreichische Liga, spielen dort ganz normal, wie wir das in den letzten Jahren auch getan haben. Dasselbe werden die Tiroler machen und dann werden die besten Spieler bis dato, also aus dem heutigen Vikings-Team, werden hochgezogen in dieses Profiteam, werden ergänzt durch 8 bis 10 Europäer, durch 4 Amerikaner und sonst noch andere Spieler, die wir am Markt finden und werden dann in diesem Profiteam nächstes Jahr hoffentlich spielen.
Dein Vermarktungs- und Sponsoring-Herz muss eigentlich extrem schnell und hoch schlagen bei dem Gedanken, dass die Vikings jetzt sich auch europäisieren können auf der Sponsorenebene.
Ja, natürlich, weil es gibt sehr viele Firmen, die eben in ganz Europa tätig sind und vielleicht ist es dann ein bisschen leichter, weil der österreichische Markt ist ja relativ übersichtlich kleiner als Bayern, da in Österreich Sponsoren zu finden, die das Potenzial haben, in dieser neuen Profiliga präsent zu sein, ist natürlich weiter schwieriger als Firmen zu finden, die sagen, wir sind in ganz Europa tätig und wir splitten dieses Budget über die Marketingabteilungen in ganz Europa.
Wir hoffen es nicht, aber was, wenn das Projekt schief geht, sondern die Vikings gefährdet, dass der Fortbestand?
Nein, wir haben eine GmbH gegründet für dieses Profiteam und im Worst-Case-Szenario machen wir die GmbH zu. Aber die Vikings als Verein dürfen einfach nicht gefährdet werden und das würden wir nie tun.
Wir haben in einem Kurierartikel vor wenigen Wochen gelesen, dass ihr auch überlegt, die Heimspiele im Stadion vom Fußball-Bundesligisten FK Austria Wien auszutragen, also in der Generali Arena. Gibt es da schon weitere News zu vermelden?
Da hakt es ein wenig. Wir würden dort wahnsinnig gern spielen, weil natürlicherweise auch die farbliche Ausstattung des Innenraums sehr mit unserer Farbe Violett sehr gut zusammenpasst. Aber auch natürlich, weil das Stadion hochmodern ist und auch den Anspruch einer internationalen Profiliga sehr gut entsprechen würde. Da gibt es momentan einige Hänger. Wir versuchen natürlich, das zum Positiven zu wenden, sprechen aber auch gleichzeitig mit einigen anderen Stadien auch aus dem Umfeld von Wien. Und ich hoffe, also wir sollten in den nächsten Wochen langsam wissen, was passiert, weil wir auch den Standort der Liga melden müssen.
Bis wann muss der Standort gemeldet werden?
Ja, vor Weihnachten, glaube ich, hätten die das sehr, sehr gerne.
In Bezug auf die Austria mit einer anderen Geschichte, seid ihr aber einen Schritt weiter. Wir haben gehört, Markus Kretschmer, ehemaliger Geschäftsführer bei der Wiener Austria, hat bei euch angedockt.
Genau, der ist auch ein Mitteilhaber der GmbH, ist hier tätig im Sponsoring-Bereich, aber auch im Bereich, der für uns komplett neu ist. Wir werden in dieser GmbH Anteile verkaufen an Investoren. Und da hat der Markus halt weitaus mehr Erfahrungen, als wir das haben, wo wir eigentlich bis dato nur ganz normales Amateurteam waren. Und die Zusammenarbeit ist einfach grandios, weil da Dinge aufpoppen, die wir uns wahrscheinlich erst in Jahren erarbeiten müssen. Also dieses Wissen, das er einfach schon hat. Und wir sind da sehr, sehr froh, ihn zu haben.
Wenn ich 1% bei euch kaufen möchte, 1% Beteiligung, was müsst ihr hinlegen?
Das kann ich da so nicht sagen, aber 1% würde man nicht verkaufen.
Nein, machen wir 10%. Ja, das ist eh noch gescheiter, weil wenn ihr eine Beteiligungs-GmbH habt, das ist jetzt auch ein Tipp für die Hörer, wenn du eine Beteiligungs-GmbH hast, dann solltest du immer Minimum Beteiligungen über 10% kaufen, weil dann hast du steuerschonende, wie sagt man da, also es ist steuerschonender für deine weiteren.
Ja, aber dann nimm gleich 11% bei den Vikings
und nicht 10%. Nein, 10% ja, ungefähr.
Wir sind es mit unseren Anwälten gerade dabei, diese Unterlagen zu erstellen, weil wir auch die Bewertung erst einmal festlegen wollen. Aber wir wollen, also wenn Wunsch ans Christkind, werden uns wenige mit hohen Anteilen lieber als viele mit kleinen, weil wir wissen aus Erfahrung, also der Markus hat uns ja erzählt, wie das ist, also die stellen ja dann ein Teilhaber mit 2% die gleichen Anforderungen wie jemand mit 20%, also mit vielen, vielen Dingen. Und deshalb ist es einfach praktikabler, wenn es irgendwie geht, mit recht wenigen Leuten da zusammenzuarbeiten, die den Großteil dieser GmbH besitzen. Wie gesagt, die Bewertung ist am Weg, sollte Ende nächster Woche fertig werden und dann schauen wir mal, was wir dadurch erzielen können. Wenn man momentan sieht, wir sind eigentlich ein Start-up. Ja. Auf der Bank kriegt es Negativzinsen und bei uns gibt es eine Chance, dass du ein bisschen was kriegst. Natürlicherweise, Chance heißt auch immer auch ein bisschen Risiko. Das ist aber im Geschäftsleben, glaube ich, ganz normal und schauen wir mal.
Habt ihr euch eine Obergrenze auferlegt, wie viel Prozent Anteile ihr maximal hergeben würdet?
Ja, ich glaube, also die Vikings würden auf jeden Fall, glaube ich, 21 oder 25, also irgendwas, ein Viertel auf jeden Fall behalten. Und die anderen Anteile würden wir, sofern es geht, verkaufen.
Du hast das Thema Infrastruktur vorher angesprochen, ist immer in Wien ein groß diskutiertes Thema im Sport. Würde für die Größe des Vereins der Vikings ein eigenes Stadion Sinn machen aus deiner Sicht? Oder ist es immer dieses Modell, sich das, den Standort mit einem anderen Verein aus dem Fußball oder aus welcher Sport oder auch immer zu teilen?
Also ich glaube, heutzutage kann sich keine Kommune es sich leisten, ein Stadion nur für eine Sportart hinzustellen. Die Vikings werden auch nie das Geld haben, sich ein Stadion zu bauen. Es wäre toll, wenn wir eine Multifunktionsanlage hätten, wo möglichst viele Sportarten drinnen spielen können. Ich meine, bei uns ist dieser Kunstrasen sehr angenehm, weil wir lieben so etwas und das ist auch das Beste, was es gibt. Leider im Fußball ist man in den letzten Jahren wieder ein bisschen davon weggekommen. Wir hatten ja heuer den schönen Fall mit dem Hybridrasen in St. Pölten, der 14 Tage vor der Austria-Pol dann auf einmal nicht bespielbar war. Und man hat es aber dem Verband erst 7 Tage vor der Austria-Pol gesagt. Das war ja, also da sieht man schon, dieser Hybridrasen wahrscheinlich auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber nein, wenn das eine Anlage ist, wo man, was weiß ich was, bis zu 10.000 Leute reinkriegt, nur wer soll das zahlen? Also das Problem ist, Ich meine, wir leben ja jetzt alle nicht im Überfluss, die Kommunen. Jetzt wird es eine tolle Sporthalle so es geben in St. Marx. Ja, aber für ein Stadion, das so im Mittelbereich ist, sehe ich leider nicht. Und uns wird es jahrelang nichts überbleiben, es uns irgendwo einzumieten.
Das ganze Thema Infrastruktur steht natürlich auch immer in sehr engem Zusammenhang zu deinem zweiten Tätigkeitsbereich bei den Vikings, nämlich mit dem Event-Marketing. Die Heimspiele der Vikings sind weit mehr als nur American Football, das hast du schon angesprochen. Sport braucht Party, braucht Unterhaltung. Wie hast du dieses Konzept über die Jahre entwickelt und weiterentwickelt?
Also im Moment sind die Ausführenden, wir sind ja schon viel breiter geworden. Also ich habe das damals in Urzeiten ja fast alleine betrieben. Mittlerweile haben wir viele Leute, die das sehr, sehr gut tun und ich eigentlich schon viel weniger zu tun habe damit als früher. Ich meine, wir haben Sachen aufgeführt, wir haben Whirlpools zu den Spielen gestellt, die wir versteigert haben. Wir haben Sachen und Dinge gemacht von, also die blödesten Sachen, es war alles ganz, ganz lustig, nur das hat man alles einmal gemacht, man muss neue Ideen finden und wir suchen auch immer wieder neue junge Leute, die da ihren Input bringen. Wir schauen auf Fachhochschulen, auf überall, wir suchen junge Leute, die uns einfach sagen, was würden wir ohne Geld machen. Also mit viel Geld was zu machen, ist ja kein Kunststück, das kann ja jeder, sondern mit möglichst wenig Mitteln einen Input zu einem Game Day zu produzieren, der das Publikum toll unterhält und uns nicht ein Loch in die Tasche macht. Und das ist halt so die eierlegende Wollmilchsau, die es halt schwer zu finden gilt.
Wir haben vorher auch gesprochen über TV-Rechte. Du hast gesagt, dass jetzt mittlerweile alle Spiele live zu sehen sind, entweder eins im ORF Sport Plus oder eben über Livestream im Internet. ORF Sport Plus, gibt es dafür Geld oder muss man froh sein, im Öffentlich-Rechtlichen überhaupt vorzukommen?
Nein, es gibt mehrere Arten. Also eben, es gibt die Sportarten, die Geld bekommen, das übertragen wird, das sind die großen Sportarten und dann gibt es viele andere Sportarten, die müssen natürlich dankbar und froh sein, wenn sie im ORF ohne Zahlungen vorkommen und aber vice versa. Das ist in der neuen Profiliga anders. Zwar kriegen dann die Vereine kein Geld von den Fernsehübertragungen, aber die Liga und diese Profiliga schüttet anteilsmäßig Gewinne an die Teams aus, weil das eben zentralistisch vermarktet wird. Aber in Österreich ist es nur so, und wir sind sehr froh, dass der ORF in den letzten Jahren so viel tut, aber im Endeffekt Geld bekommen tut man vom American Football natürlicherweise nicht.
Nationale Liga im ORF, wo kann ich dann die ELF sehen zukünftig?
Da gibt es noch Gespräche, es wäre natürlicherweise, ich meine, in Deutschland macht es ProSieben Max, naja, und die Niederlassung bzw. der Sender dieser, die von ProSieben ist in Sat1-Gruppe, ist in Österreich Puls 4. Und Puls 4 würde ja auch Sinn machen, weil die halt die NFL-Übertragungen im Herbst machen. Ah, da gibt es aber noch Gespräche und ich glaube auch der ORF wird gefragt. Also wie gesagt, dieses Thema ist nicht unseres, das macht die Liga direkt und schauen wir mal. Aber es wird auf jeden Fall, freuen wir uns schon auf einen Partner und vor allem diese Übertragungen der Profiliga sind fast NFL-Standard, also mit, von den Einblendungen, von den Statistiken her. Wir haben heuer gesehen, obwohl der Ligabetrieb ja sehr schwierig in Deutschland war durch die Corona-Zeit, dass wir die technischen Dinge, die sie da angewandt haben, einfach sensationell waren. Und das muss man auch heute bringen. Also wenn du heute nicht etwas ablieferst, was vergleichbar mit dem Besten der Besten ist, dann tust du da wahnsinnig schwer, Zuschauer zu gewinnen.
Livestreaming, da möchte ich noch einmal einhaken. Du hast gesagt, es gibt mittlerweile jedes Spiel der österreichischen Liga auch im Internet übertragen. Macht sie das selber, organisiert sich das selber oder gibt es da eine Firma, die das für euch produziert?
Ja, natürlich. Da gibt es Firmen, das sind kleinere Firmen, die für uns produzieren, die auch für uns produzieren und dem ORF das Material geben. Also mittlerweile, das hat sich auch in den letzten Jahren begonnen, da ja auch alle kleinen Fußballvereine mittlerweile streamen und alle anderen Sportarten, die nicht in den ORF hineingekommen sind, streamen, hat es Firmen gegeben, die sich darauf spezialisiert haben. Es gibt ja auch diese neuen, aber Diese Systeme, die man mehr oder weniger wie einen fast automatisch aufnehmen, die funktionieren leider beim Football noch nicht wirklich, aber ich meine, abgesehen davon, jetzt wenn wir in dieser Profiliga spielen, ist das auch nicht notwendig, aber für alle anderen Geschichten ist es natürlich sensationell, weil die Kosten, Personalkosten sind natürlich für jeden Verein ganz, ganz wichtige, und wenn ich heute die Möglichkeit habe, voll elektronisch meine Spiele toll zu übertragen, ist das ja das Beste, was man sich vorstellen kann.
Bleiben wir nur kurz bei den Medien. Pflegen die Vikings Medienpartnerschaften, egal ob mit großen Medien oder Special Interest Medien?
Ja, wir haben seit Jahren eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit mit Heute, mit der Wiener Bezirkszeitung und mit Weekend, wo es halt sehr viele Aktivitäten, auch Social Media, Gewinnspiele gibt und die halt auch für uns ein ganz wichtiger Partner sind, auch in der Berichterstattung.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.